Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Jasmin Wetzel und Christine Preiser zum Thema Symptomchecker. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an alle, die hier zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder, das sage ich eigentlich immer, ein extrem spannendes Thema heute. Und ja, die beiden Gesprächspartnerinnen, die heute hier sind, mit denen bin ich schon etwas länger im Kontakt. Das hat immer irgendwie nicht so richtig geklappt mit den Terminen und so weiter. Trotzdem bin ich froh, dass wir dran geblieben sind. Ich darf sprechen heute von der Uniklinik Tübingen mit Frau Wetzel und mit Frau Preiser. Und es soll um das Thema Symptomchecker gehen. Und das ist so ein Thema, das mich auch persönlich sehr interessiert. Alles, was ja mit Digitalisierung in der Medizin zu tun hat, finde ich immer besonders spannend. Deswegen nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie Lust, sich einmal vorzustellen, weil Sie das viel besser können als ich?
Ja, sehr gerne. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Und ich stelle mich erstmal vor, ich bin Christine Preiser. Ich bin Soziologin vom Studium her und arbeite seit 2011 am Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung an der Uniklinik in Tübingen, wo ich seit einigen Jahren zum Thema Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung forsche, unter anderem eben zu Symptomcheckern.
Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin Jasmin Wetzel und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt CheckUp. Ich bin auch im Universitätsklinikum in Tübingen tätig, am Institut für Allgemeinmedizin.
Und Sie sind von Hause aus Psychologin?
Genau, ich bin Psychologin.
Vielen Dank fürs Vorstellen. Symptomchecker. Das müssen wir gleich einmal klären. Was sind das überhaupt für Anwendungen? Aber vielleicht als erstes die Frage, wie sind Sie dazu gekommen? Was war so die Idee dahinter, eine wissenschaftliche Arbeit über Symptomchecker zu machen? Was wollten Sie herausfinden? Was war so Ihr Pain Point sozusagen?
Ja, danke schön. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen können, weil ich bei der Antragstellung auch mit beteiligt war. Es gab damals eine Ausschreibung vom BMBF für eine ELSA-Förderlinie, wo es eben um ethische, rechtliche und soziale Aspekte von digitalem Wandel gehen sollte. Und wir haben uns dann mit aus der Arbeitsmedizin, aus der Allgemeinmedizin und auch aus einer ethischen Perspektive zusammengesetzt, dann auch noch die rechtliche Perspektive mit ins Boot geholt, um uns mit dem Thema Symptomchecker zu beschäftigen, weil das zu dem Zeitpunkt medial relativ präsent war, weil, also es war 2018, 2019, da ging es wirklich auch darum, ob Krankenkassen sowas implementieren werden zum Beispiel. Es war auch unklar, wie sehr das aber eigentlich tatsächlich auch genutzt wird, was die Risiken sind, was die Chancen sind von Symptomcheckern. Und wir haben quasi uns überlegt, was das eigentlich dann tatsächlich bedeuten kann für die hausärztliche Versorgung konkret in Deutschland, wenn Symptomchecker-Apps tatsächlich in eine breitere Nutzung kommen oder vielleicht sind sie auch schon da und haben bereits schon Wirkungen in der hausärztlichen Versorgung. Und diese Perspektive aus der Allgemeinmedizin, aber auch die arbeitsmedizinische Perspektive, wie verändert es auch Arbeit von Hausärztinnen zum Beispiel, war genauso relevant wie eben diese ethischen Dimensionen von was ist ein Symptomchecker, was sind ethische Implikationen, wie ist die rechtliche Grundlage. Genau, deswegen ist es auch ein Verbundprojekt geworden und als solches auch stimmig geblieben.
Jeder kennt ja den Patienten, die Patientin, der oder die bei Google ihre Symptome gegoogelt haben, wie man so schön sagt, und die dann in die Praxis kommen und sagen, Herr Doktor, ich habe das und das, die Erkrankung. Das heißt, dieses Googlen von Symptomen, das hebt sich ja nochmal ab von den Symptomcheckern oder Symptomcheckern, wie Sie gerade gesagt haben. Gibt es da unterschiedliche Anwendungen, vielleicht auch im Kontrast dazu? Und sind die Symptomchecker sowas wie eine Weiterentwicklung von den eigentlichen Suchmaschinen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, die Vorstellung, die wir jetzt über die letzten Jahre entwickelt haben, ist eher, dass das Tools sind, die sich auch ergänzen können. Also dass das eine nicht das andere ausschließt und unterschiedliche PatientInnen auch unterschiedliche Präferenzen haben. Und ich glaube, gerade wenn so eine App mal installiert ist, dann ist einfach die Hemmschwelle auch niedriger, darauf zurückzugreifen. Und ich glaube, ansonsten kommt es auch oft darauf an, was den PatientInnen oder NutzerInnen da überhaupt bekannt ist. Und im Moment ist es so, dass Symptomchecker einfach in Deutschland noch nicht so besonders bekannt sind. Wir gehen so von einem Nutzungsgrad von ungefähr 7,5% aus. Und wir haben jetzt auch in unserer Studie herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass auch viele gar kein Interesse daran haben, sowas auszuprobieren. Und das liegt teilweise auch an Datenschutzbedenken zum Beispiel, aber auch daran, dass sich einige das einfach gar nicht so zutrauen, so einen Symptomchecker zu nutzen. Und ich glaube, googeln können wahrscheinlich auch ältere Altersgruppen, also das stelle ich mir vor, sind einfach schon mehr Berührungspunkte da gewesen. Ich glaube, das ist einmal so ein Punkt. Aber was für uns besonders interessant war, dass es eben jetzt nicht so ein Tool ist, das alles Mögliche sonst ersetzt, sondern einfach was zusätzlich da nebenstehen kann.
Von der haushaltlichen Perspektive aus war das ganz interessant, also die Frage, die Sie gerade gestellt haben, weil da von den HausärztInnen tatsächlich das eher als ein Pool betrachtet wurde. Also es wurde gar nicht so sehr differenziert zwischen Symptomcheckern oder Google, sondern eher unterschieden zwischen digital vorinformierten PatientInnen und PatientInnen, die ihre Informationen von woanders her beziehen zum Beispiel. Also die haben da gar nicht diese Unterscheidung gemacht zwischen verschiedenen Technologien.
Aber warum ich das gefragt habe, ist, es gibt ja auch so klinische Entscheidungshilfen. Also die gibt es ja, es gibt ja diese Grafiken, früher gab es diese Entscheidungsbäume sozusagen. Und auch das gibt es ja in digitaler Form. Und das grenzt sich ja nochmal ab, so einfach von denen, die das nutzen und von dem, was man eigentlich möchte, von den Tools, von den Symptom-Checkern, wo ich dann einfach reintippe, dass ich Taubheitsgefühl im rechten Bein habe und Schmerzen und so. Deswegen, da hatte ich nochmal überlegt, also gibt es da unterschiedliche, gibt es da Gruppen von Tools, die man unterscheiden kann?
Also einerseits gibt es eben Symptom-Checker, die für medizinische Laien gedacht sind. Das sind einfach IDHS-Anwendungen, die so ganz grundsätzlich entweder web- oder app-basiert sind. Also man kann die entweder in einem Browser öffnen, auf dem Laptop oder am Computer oder einfach am Smartphone installieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann Symptome einzugeben. Manche funktionieren über einen Chatbot, andere einfach nur über so Schlagworte, also Suchbegriffe. Und grundsätzlich ist es dann erstmal so, dass so ein klassischer Symptom-Checker für PatientInnen oder NutzerInnen Handlungsempfehlungen ausgibt. Und zwar einmal, wie gehe ich weiter vor? Was ist der beste medizinische nächste Schritt? Und andererseits aber auch, welche Diagnosen sind denn plausibel? Und es gibt aber auch ExpertInnen-Tools. Da ist das Wording leider noch recht heterogen. Die laufen manchmal auch unter dem Schlagwort Symptom-Checker-App, aber auch unter Diagnostic Support System. Und die sind eben für ÄrztInnen oder speziell für medizinisches Personal entwickelt. Genau.
Wir hatten letztens eine Podcast-Folge mit, wo wir sozusagen ChatGPT gegen den Facharzt ausgespielt haben. Das ist ja auch nochmal eine Nummer höher sozusagen. Also, wie soll ich sagen, das ist ja auch nochmal eine Form der Informationsgewinnung, die man vielleicht dann auch als Fachperson beziehungsweise auch als Laie benutzen kann, dass man eben solche Suchmaschinen oder, ja, was ist der richtige Begriff dafür für ChatGPT, aber dass man solche Large Language Models benutzt, um Symptome einzuordnen, vielleicht sogar therapeutische Entscheidungen zu treffen. Aber also sowas haben Sie nicht mit reingenommen in die Studie.
Ich würde aber trotzdem sagen, wenn Sie möchten.
Gerne,
also,
klar.
Also so grundsätzlich unterscheidet sich da halt die Datengrundlage, weil so bei ChatGPT oder so Large Language Models, die jetzt nicht spezifisch für medizinische Daten entwickelt wurden, die sind natürlich dann auch nicht auf spezifisch medizinischen Daten trainiert. Und bei den Symptom-Checker ist es eigentlich schon so, dass sie zumindest auch, so macht ja Sinn, auf medizinischen Daten trainiert werden. Und das ist auch ein ganz großer Punkt bei den Symptom-Checker, dass man immer nicht so genau weiß, welche Daten wurden für Training herangezogen und in was ist welcher Symptom-Checker gut, weil die haben halt auch wie viele Apps oder wie viele Anwendungen auch ihre Schwächen und Stärken. Manche sind sehr gut darin, seltene Erkrankungen zu erkennen. Manche sind besser darin, Erkrankungen zu erkennen, die jetzt häufiger vorkommen. Dann gibt es welche, die triagieren gut, aber da sind die Diagnoseempfehlungen nicht so toll. Und ich glaube, da kann ChatGPT schon auch so ein Stück weit daneben stehen, halt einfach mit einem anderen Stärken- und Schwächenprofil. Und ich glaube, da ist es immer wieder ganz wichtig, das auch für NutzerInnen so transparent zu machen. Was kann meine App gut, was kann sie nicht gut oder was kann mein Large Language Model gut und was kann es nicht gut? Einfach damit man halt auch für sich das entsprechend richtige Tool auswählen kann. Und im Moment ist es eben aktuell so, dass nicht besonders transparent kommuniziert oder eigentlich gar nicht kommuniziert wird und man auch nicht auf irgendwelche Datengrundlagen zurückgreifen kann, sich das selber anschauen oder so.
Das heißt, eigentlich bräuchte man so ein Meta-Tool, das alle Tools zusammen nutzt irgendwie. Was ich mir auch komplex vorstelle, ist die juristische Lage. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich kein Hersteller von einer App in Regress genommen werden möchte oder verklagt werden möchte. Also ist das so aus Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt während Ihrer Studie gemacht haben, dass die Apps dann auch sehr defensiv sind mit ihren Vorschlägen beziehungsweise mit ihren Diagnosevorschlägen und so? Oder wie regeln die das überhaupt? Also gibt es da sowas wie Haftungsausschluss oder so?
Also ich glaube, da muss ich mal kurz einen Disclaimer setzen. Also ich bin keine Juristin. Ich kann so ein bisschen erzählen, was ich jetzt eben von unserer Kollegin weiß aus der Rechtswissenschaft. Also grundsätzlich läuft es so, dass sie sagen, das sind keine Diagnosen, die sie vergeben, weil Diagnosen ja in ärztlicher Hand sind und ich glaube, da auch tatsächlich rechtlich dran geknüpft. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das noch mitnehmen können, aber vielleicht einfach auch so nochmal. Genau, aber es ist sehr uneinheitlich geregelt. Und es ist so, dass einige Symptomchecker nach der Europäischen Medizinprodukteverordnung als Medizinprodukt auch zertifiziert sind. Manche haben auch eine CE-Kennzeichnung und andere allerdings auch nicht. Und es ist im Moment in Deutschland einfach so, dass es da gar keinen ganz klaren rechtlichen Rahmen gibt. Also es gibt einfach auch noch viele Themen, die offen sind, auch gerade Themen des Datenschutzes zum Beispiel. Wo landen meine Daten nachher? Sind die nachher nur im europäischen Raum auf irgendwelchen Servern oder dann doch auch in den USA zum Beispiel? Und es ist momentan einfach sehr uneinheitlich geregelt. Und das ist mit auch ein Problem.
Dann lassen Sie uns doch mal zu Ihren Erkenntnissen kommen. Also Sie haben es gerade schon angedeutet, der Durchdringungsgrad in der Bevölkerung ist nicht besonders groß, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, da haben Sie gerade die Zahl 7% gesagt. Können Sie was dazu sagen, was das für Menschen sind, die solche Apps benutzen?
Ja, also einerseits kann ich da von eigenen Ergebnissen berichten und andererseits auch von Ergebnissen von der Arbeitsgruppe in Berlin. Und da hat Kopka 2023 herausgefunden, dass es eher Menschen mit einem jüngeren Lebensalter sind, eher weibliche Personen mit einem höheren sozioökonomischen Status und dass auch höhere Werte von der Selbstwirksamkeit eine Rolle spielen können. Also jemand, der sich eher zutraut, sowas zu nutzen, verwendet es dann auch und traut sich dann auch eher zu, vielleicht auch nächste Schritte zu gehen zum Beispiel. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass der beste Prädiktor für eine Symptom-Checker-App-Nutzung Gesundheitsangst war. Was natürlich auch ganz arg spannend ist, wenn man so nochmal überlegt, wer nutzt es nachher, für wen ist es wirklich auch nützlich dann. Und wir haben ebenfalls auch herausgefunden, dass eben diese Selbstwirksamkeit eine Rolle spielen könnte. Bei uns war der Effekt da aber nicht so eindeutig sichtbar. Also wir haben noch eine Sensitivitätsanalyse angeschlossen und da haben wir den Effekt dann nicht mehr gefunden. Genau. Was wir auch noch ganz spannend fanden, wir hatten einen Nutzungspeak in der Altersgruppe zwischen 50 und 55. Und den hatten wir jetzt so erstmal nicht erwartet. Wir hatten auch gedacht, dass es eher jüngere Menschen sind, die auf Symptom Checker zurückgreifen. Und da hatten wir uns natürlich dann auch ein bisschen Gedanken gemacht, woran kann es liegen? Und wir hatten uns gefragt, das haben wir aber bisher nicht weiter untersucht, ob jüngere Personen dann vielleicht doch auch eher auf Google zurückgreifen oder auf Suchmaschinen und diesen etwas engeren Rahmen von einem Symptom-Checker vielleicht weniger nutzen. Genau, das ist sicher was, was man weiter untersuchen muss. Und wenn man da in die Literatur guckt, ist schon das jüngere Lebensalter ein guter Prädiktor auch für die Nutzung von Symptom-Checkern.
Haben Sie das auch von ärztlicher oder therapeutischer Seite beleuchtet? Also wie viele Ärztinnen und Ärzte Symptom-Checker benutzen und wie das da so vom Alter her ist? Das würde mich auch sehr interessieren.
Die Nutzenden haben wir ja sowohl mit einer standardisierten Befragung erhoben, als auch mit qualitativen Daten. Also wir haben Interviews geführt und Tagebücher schreiben lassen. Bei den ÄrztInnen war es so, dass wir ausschließlich qualitative Interviews geführt haben. Also wir haben keine repräsentativen Zahlen. Was ich Ihnen erzählen kann, war, es war nicht einfach, überhaupt ÄrztInnen zu finden, weil wir dummerweise auch zu den Peakzeiten der Pandemie versucht haben, InterviewpartnerInnen zu finden, die sich für Symptom-Checker-Apps interessieren. Und allein der Weg dorthin hat schon einiges darüber erzählt, wie relevant vielleicht dieses Thema gerade auch ist im Arbeitsalltag. Und es hat sich auch später dann in unseren Daten gefunden. Also dass letzten Endes der Nutzungsgrad von Seiten der ÄrztInnen sehr gering ist und auch der Bekanntheitsgrad. Das kann man auf verschiedene Elemente zurückführen. Wahrscheinlich wäre das Naheliegendste zu sagen, naja, wir haben auch einen relativ hohen, also viele Hausärztinnen sind vielleicht auch eine ältere Generation, die arbeiten noch ganz anders, ne, die haben auch eine ganz andere Expertise, mit der sie arbeiten, und für die sind Symptomchecker jetzt nicht so relevant. Ich glaube, das würde aber zu kurz greifen, sondern was wir gesehen haben, ist zum einen, dass es durchaus ÄrztInnen gibt, die Symptomchecker kennen und sie teilweise auch selber nutzen. Also dann im Sinne eher von den Symptom-Checker wie so eine Art GesprächspartnerIn, als eine GesprächspartnerIn, um nochmal Differentialdiagnosen irgendwie so ein bisschen abzuklopfen zum Beispiel, so wie sie es zum Beispiel auch mit KollegInnen machen würden. Aber jetzt da halt dann eher so die App als eine Inspirationsquelle zum Beispiel nutzen. Und das ist aber oftmals eben etwas war, was wir erstmal erklären mussten, was Symptomchecker überhaupt sind in den Interviews, die wir geführt haben und auch wirklich mit unterschiedlichen Altersgruppen. Wir haben auch differenziert nach Geschlecht, nach wo ist die Praxis auch, also hat zum Beispiel ländlicher Raum oder urbaner Raum den Einfluss und so weiter. Also da sehen wir kein Muster. Da war es tatsächlich eher so, dass sie das nicht kannten, auch junge ÄrztInnen das nicht kannten und aber auch nicht über ihre PatientInnen kannten. Das ist ja sonst oft auch ein Effekt, dass dann die ÄrztInnen etwas durch ihre Patientin nochmal dazulernen, ja. Aber das auch da nicht der Fall war, sondern erst eigentlich eher durch die Interviews, das dann sozusagen auf den Radar kam.
Wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, was Sie gesagt haben, dann ist es ja so, dass anscheinend die unterschiedlichen Anwendungen sehr verschiedene Stärken und Schwächen haben. Und dass es ein heterogenes Feld ist aus unterschiedlichen Gründen, auch was Datenschutz und so weiter betrifft. Aber kann man vielleicht sagen, was so realistische Erwartungen an solche Symptom-Checker sind? Also angenommen, man wäre jetzt auch als ärztlicher Kollege oder ärztliche Kollegin im Gespräch mit einem Patienten und der würde einen fragen, gibt's denn was, was Sie mir empfehlen können? Also ist das eine Möglichkeit, eine gute Arzt-Patientenbindung hinzubekommen, erstens. Und zweitens auch, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, dass mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit zum Beispiel, also selber umzugehen mit dem eigenen Erkrankungsbild. Also ist das zum Beispiel eine realistische Erwartungshaltung, die man an solche Tools haben kann? Und gibt es noch andere, die vielleicht da so ein bisschen eine Rolle spielen könnten?
Also ich glaube, ich kann zu der Erwartungshaltung erstmal vorwegnehmen, dass es im Moment gerade so ist, dass die Performance von Symptom-Checkern im Allgemeinen halt sehr unterschiedlich ist und einfach bei weitem nicht an ÄrztInnen rankommt und auch nicht an die Einschätzungen von medizinischen Laien. Da gibt es auch eine Studie aus einer Berliner Arbeitsgruppe von Schmieding. Und da sieht man einfach, dass so im Mittel medizinische Laien immer noch einen Touch besser performen als Symptomchecker. Und dann ist natürlich schon die Frage, wo ist da aktuell der Mehrwert? Und was wir sehr spannend fanden, ist, dass es vielleicht einfach auch nicht eben so alleine stehen muss, sondern es kann halt eine Möglichkeit sein, sich zu informieren. Und die meisten NutzerInnen haben dann einfach auch noch weitere Möglichkeiten verwendet, auf die sie auch früher schon zurückgegriffen haben. Und vielleicht in dem Rahmen, dass man verschiedene Informationen aus verschiedenen Quellen sammelt und dadurch ein besseres Bild bekommt, könnte das eine Möglichkeit sein. Und was ja auch viele immer wieder berichtet haben, ist, dass sie dort auch, das ist jetzt nicht Kern von einem Symptom-Checker an sich, aber dass sie auch Symptome beobachtet haben und notiert, das ist in einigen Symptom-Checkern möglich. Und so hätte man dann auch was man für einen Arztbesuch gut mitnehmen kann. Ich glaube, da haben ÄrztInnen auch was davon, wenn schon so ein bisschen was dokumentiert ist und man da genauer drauf gucken kann. Und einige NutzerInnen haben auch gemeint, dass sie sich so auf einen Arzttermin vorbereiten. Es wurde aber auch oft berichtet, dass mit ÄrztInnen auch gar nicht drüber gesprochen wurde, dass ein Symptomchecker verwendet wurde, einfach aus Angst, dass man verurteilt wird oder anders behandelt. Deshalb ist es, glaube ich, oft auch nicht transparent.
Ja, das finde ich interessant. Also ich meine, klar, man hat schon das Klischee des Patienten, der gegoogelt hat und der sozusagen schon vorgibt, dass er etwas besser weiß als der behandelnde Therapeut, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Aber ich finde das eigentlich für mich total spannend im Hinblick auf seltene Erkrankungen. Ich meine, der Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen ist natürlich extrem wichtig, also so ein Netzwerk zu haben. Und das ist auch bei mir so, dass ich dann halt andere Kolleginnen frage. Aber dann so ein Tool zu haben, wo ich möglicherweise dann auch auf seltenere oder vielleicht abwegige Differentialdiagnosen hingewiesen werde, das finde ich eigentlich total spannend. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das, was Sie berichtet haben von der Qualität der Symptom-Checker und den unterschiedlichen Schwächen und Stärken, dass sich das weiter so, dass die Qualität da besser wird und dass diese Tools weiterentwickelt werden. Weil ich denke schon, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen für die Zukunft, was Sie erwarten, wie das mit den Symptom-Checkern weitergeht und mit anderen Tools weitergeht.
Ich glaube, da muss man auch nochmal sehr stark differenzieren, auch wie es mit Diagnostic Support Systems aussieht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sowas in ärztlicher Hand einfach auch hier nochmal ganz anders angewandt wird und eingeordnet werden kann. Und im Moment ist es so, dass es schon viele Stakeholder gibt, die im deutschen Gesundheitssystem ein Interesse an Symptom-Checker haben. Und ich glaube, allein deshalb wird sich da nochmal was tun. Und ich glaube, wo die Reise da genau hingeht, ist im Moment gerade gar nicht so richtig absehbar. Ich glaube, was man grundsätzlich mitdenken muss, ist einfach, dass wir auch einen Großteil der Bevölkerung haben, der jetzt nicht wahnsinnig interessiert ist an Symptom-Checkern. Das wird sich aber wahrscheinlich über die nächsten Jahre oder könnte sich auch nochmal ändern. Das ist einfach noch offen im Moment, glaube ich.
Ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen Pragmatismus auch reinbringen muss an manchen Stellen. Das eine ist, dass wenn wir in historische Entwicklungen gucken, was so Symptom-Checker anbelangt oder so Clinical Decision Support Systems zum Beispiel, da wird ja nicht erst seit gestern dran geforscht. Also da wird schon seit den 50ern teilweise wird da eigentlich dran geforscht an dieser Idee. Und die hat immer wieder so Peak-Phasen, ne, von Hoffnungen, die damit verbunden werden. Und vielleicht sind wir aktuell wieder in so einer Peak-Phase. Wir haben aber nach wie vor das Problem mit eben lückenhaften oder schlecht annotierten Datensätzen. Datensätze, die auch Bias haben. Also dieses Problem haben wir bis heute nicht gelöst. Also auch nach Jahrzehnten des Forschens mit und zu Symptom-Checkern oder ähnlichen Formaten, also diese Clinical Decision Support Systems zum Beispiel. Ich glaube, deswegen muss man da auch ein bisschen Pragmatismus über die Qualität mit reinbringen und das dann aber auch einordnen, was kann es denn leisten oder eben auch nicht. Und was wir zum Beispiel schon in unseren Daten sehen können, ist, dass da auch zum Beispiel auch von der ärztlichen Seite eine Vermutung da ist, dass man das zum Beispiel nutzen könnte, um so Ersteinschätzungen abzugeben. Also dass es eben nicht in diesen diagnostischen Prozess als solches eingreift, sondern dass es eine Ersteinschätzung eingibt, an die Patientin oder an die potenziellen Patientinnen gibt, wie dringend das jetzt tatsächlich ist, eine ärztliche Konsultation aufzusuchen zum Beispiel und sich dann zum Beispiel Ärztinnen auch wünschen, wenn sowas tatsächlich dann wirklich weit verbreitet genutzt wird, dass man dann auch diese Ergebnisse vorab einsehen und eine Einschätzung treffen könnte. Das setzt aber natürlich auch wieder voraus, dass es dann gut eingebunden ist in Praxisabläufe, aber auch technisch gut eingebunden ist. Und da ist natürlich auch da wieder das Thema Pragmatismus, ist ja das deutsche Gesundheitssystem auch ein großer Flickenteppich, was auch so Schnittstellen zwischen verschiedenen Technologien zum Beispiel anbelangt. Mhm. Das heißt, da wird sicherlich noch einige Bretter zu bohren geben, um das dann auch gut, wirklich gut und sinnhaft in der Gesundheitsversorgung integrieren zu können, in der Flächendeckung auch.
Ich glaube, das macht total Sinn, was Sie sagen, auch mit der Triagierung von Dringlichkeiten bei medizinischen Erkrankungen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Rettungsstellenleiter von, ich glaube, das war in München, war das sogar jemand. Und der hat einfach gesagt, dass den Rettungsstellen mittlerweile so auch so eine Beratungsfunktion zukommt, weil die Menschen nicht wissen, wo sie anrufen sollen. Und die stellen dann teilweise auch ganz banale Fragen. Also wo soll ich überhaupt hingehen mit meinem Problem? Und das könnte natürlich auch so abgefangen werden durch solche Tools. Aber klar, da müsste man natürlich die entsprechende Akzeptanz in der Bevölkerung haben, beziehungsweise das Versorgungsnetz darum gestrickt haben. Ich habe noch zwei Fragen. Wie ist das mit Deutschland und vielleicht anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern, wenn es um Symptom-Checker geht und Entscheidungshilfen, digitalen Entscheidungshilfen? Sind wir, wie unser Image das so ein bisschen suggeriert, häufig, sind wir da total hinterher oder sind wir vorneweg? Wie ist das damit?
Also in England ist es ja so, dass es da schon so einen Symptom-Checker gibt, der auch implementiert ist, NHS Online. Mhm. Und die haben aber gleichzeitig noch dieses Telefon-Triage-System, das sie aufrechterhalten. Und da sieht man gerade, dass diese Kombination aus Online-Triage und Telefon-Triage mehr Kosten verursacht. Fand ich auch nochmal ganz spannend. Und so grundsätzlich, also es gibt auch von der KBV einen Symptom-Checker, das Patientennavi. Das ist jetzt aber nicht regelrecht implementiert. Und ich glaube, da ist auch das Feld noch, da bewegt sich gerade auch noch recht viel.
Die Studienlage ist halt sehr heterogen, ne? Also wenn wir uns aber angucken, wo die meisten Studien herkommen, dann sind es schon eher industrialisierte Länder. Es wird ja oft auch so ein bisschen die Vision verbunden, dass Symptomchecker auch zum Beispiel in ärmeren Regionen zum Beispiel auch eine sehr sinnvolle Technologie sein könnten. De facto ist es aber so, dass wir da eigentlich kaum Studienlage haben, sondern sich das eher auf die Gesundheitssysteme der reichen Nationen beschränkt, ne? Also wir haben ein paar Studien eben aus einem skandinavischen Bereich, wo es zum Beispiel auch schon einzelne Kliniken gibt, die sowas implementiert haben, oder eben Studien zu NHS. Wir haben ein paar Studien aus den USA. Aber in vielen Ländern ist es im Moment jetzt in der Flächenversorgung noch kein Thema. Wenn dann manchmal für ganz spezifische Erkrankungen, ne, im Kontext von Covid zum Beispiel oder auch im Kontext von dieser Zika-Virus zum Beispiel, dass es da so einzelne Symptomchecker gab, die aber ganz spezifisch sind. Aber wir haben uns ja wirklich die angeschaut für die Breite und da sehen wir dann tatsächlich doch einen regionalen und ökonomischen Schwerpunkt.
Und dann wollte ich Sie noch fragen, Sie haben ja gerade gesagt, das ist immer sehr unterschiedlich, mit welchen Daten die Symptomchecker gefüttert wurden. Das ist aber für Sie nicht transparent zu sehen gewesen, was für Daten, wo die Daten hergekommen sind, wie die da eingeflossen sind in die Symptomchecker. Nein.
Nee. Meines Wissens werden die Datenbanken auch nicht transparent gemacht. Hm. Also okay. Es gibt ein Paper, da ist mal ein Algorithmus ein bisschen näher erklärt. Aber das bezieht sich auch nur auf eine Software, eine größere Software. Und ansonsten wird da, glaube ich, wenig unternommen, das transparent zu machen. Das ist ja auch, macht ja vielleicht wirtschaftlich auch nicht so viel Sinn.
Die Daten, die Sie erhoben haben, haben die eigentlich neue Fragen aufgeworfen für Sie, die Sie weiter wissenschaftlich beackern wollen? Oder wäre jetzt erstmal für Sie dieses Thema so beendet?
Also was ich schon sehr interessant fand, war dieses Thema Gesundheitsangst. Und wir haben in einem anderen Studienteil untersucht, in welchem Kontext Symptom-Checker mehr genutzt werden und haben herausgefunden, dass es einfach in so Situationen mit größerer Unsicherheit der Fall ist. Und das ist auf jeden Fall was ich sehr gerne im Auge behalten würde. Gerade auch so Konzepte wie Intolerance of Uncertainty und die Frage, wer profitiert dann nachher tatsächlich von so einer Nutzung und wer nutzt es, das ist, glaube ich, auch sehr relevant. Genau.
Ja. Und aus einer arbeitsmedizinischen Perspektive wäre es sicherlich interessant, sich nochmal anzugucken. Es gibt ja zum Beispiel schon Kliniken oder Institutionen, wo auch Symptomchecker implementiert sind, also in einem laufenden System, da nochmal zu gucken, was sind auch Faktoren, dass das eben gut auch in die Arbeitsabläufe von den entsprechenden Ärztinnen und VersorgerInnen eingebettet ist, dass sie das tatsächlich für sich auch sinnhaft nutzen können. Oder natürlich auch zu gucken, was sind auch Workarounds. Also wird es zwar formal implementiert, aber dann tatsächlich auch nicht weiter genutzt, wie wir das auch aus anderen Studien kennen, dass dann tatsächlich die Daten zwar da sind, aber eigentlich von den Ärzten dann doch relativ wenig berücksichtigt werden. Also das müsste man sich dann tatsächlich im realen Prozess nochmal genauer unter dieser Perspektive auch anschauen, von der Einbettung eben in die tatsächliche Arbeit.
Ja, vielen Dank, dass Sie berichtet haben über Ihre Arbeit und generell über die Symptom-Checker. Ich scheine ja doch ein bisschen alleine dazustehen mit dem Interesse an den Dingern. Ich finde das eigentlich eine gute Sache, natürlich nur als Ergänzung und als Inspiration. Aber auch das, was wir gesagt haben, dass das ein Triagierungstool sein kann, also da gibt es sicherlich viele Implikationen, die sinnvoll sind, finde ich, in dem Setting, in dem wir arbeiten. Ne? Also insbesondere, weil es ja auch immer schwieriger ist, einen Facharzt schnell zu finden und weil es einfach diese Versorgungslücken zwischen ambulant und stationär gibt und so. Aber ja, ich fand es total spannend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Karriere weiterhin und für Ihren weiteren Weg.
Danke fürs Gespräch, das war sehr spannend.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.